Der Adler Mannheim Eishockey Podcast zusammen mit Radio Regenbogen.
Neue Woche, neue Zeit für eine neue Folge vom Adler Mannheim Eishockey Podcast. Durch die vielen Heimspiele aktuell sieht man ja auch viel sich in der SAP Arena. Heißt, es wird viel gesprochen, viel diskutiert und es gibt ja auch viel Anlass dazu. Wir wollen heute wie immer unseren Input dazugeben, Aktuelles aus der Eishockeywelt, aber auch die knallhart ehrliche Analyse unserer letzten Heimspiele gegen Bremerhaven und Düsseldorf. Und wir klären, was das Mindset braucht, um die letzten Spiele bis zu den Playoffs jetzt noch zu reißen. Auf dem Eis wie immer für euch Adler-Reporter Antti Soramies und Eishockey-Experte Christoph Ullmann.
Am Wochenende auf der Vogelstang, Anti, auf dem Vogelstangsee, da wurde Eishockey gespielt, das war zum Zungeschnalzen. Frank Mauer und Christoph Ullmann zusammen in einem Team gegen ein paar gut befreundete Jungs. Da haben wir, glaube ich, ein 5 gegen 5 oder 6 gegen 6 gezockt auf kleine Tore. Unglaublich viel Spaß gehabt. Das war die taktische Vorgabe, Anti. Wir haben jetzt nicht defensiv gespielt, wir haben kein 1-2-2, 2-1-2 gespielt. Wir haben einfach gesagt, wir wollen Spaß haben, wir brauchen Spaß und unter freiem Himmel auf einem zugefrorenen See. Anti, ich habe mich gefühlt wie 2015. Mit Frankie an der Seite, blindes Verständnis, der Ullmann denkt, der Frankie läuft. Das hat richtig, richtig Spaß gemacht. Und zum Pausentee, Anti, ich formuliere es mal so, es gab keinen Tee. Aber es hat trotzdem Spaß gemacht.
Ich habe es ja in den sozialen Medien gesehen und das war tatsächlich kein Tee, sondern das war das typische Getränk, was Männer, wenn sie sich da treffen, zum Sport machen, anschließend trinken. Da war ein roter Kasten gestanden mit Flaschen drin. Die Marke sage ich nicht, aber selbst das hat man gesehen in den sozialen Medien auf den Bildern. Also Spaß habt ihr hundertprozentig gehabt, davon gehe ich aus, vor allem erste, zweite, dritte Drittel, als es noch dann heiß herging, unter den Kufen das Eis war und dann natürlich das vierte Drittel, das Wichtigste.
Das hat so viel Spaß gemacht, Anti. Und ich war mir sicher, als ich losgefahren bin, ich habe keinen Puck eingepackt. Und ich habe mir gedacht, Menschenskinder, ich bin mir hundertprozentig sicher, irgendjemand bringt Bier mit. Aber denken die auch an den Puck? Also das ist so der Gedanke in den Hobbymannschaften. Und es war wirklich so, da hat keiner auf die Uhr geguckt oder sonst was. Sondern wir haben ein bisschen gezockt, die Scheibe laufen lassen, Spaß gehabt. Und irgendwann pfeift einer oder brüllt einer und sagt, so, Pause jetzt. Und dann alle wie selbstverständlich fahren an die Kiste, treffen sich da, trinken einen Schluck Bier. Und wenn du dann aber draußen stehst, dann wird es nach roundabout 10 Minuten wird's echt wieder kalt. Und dann heißt es, so zack, weiter geht's. Und das Ganze haben wir genau dreimal gemacht. Das war dann auf 3 Drittel aufgeteilt. Hinten raus haben wir gesagt, okay, es stand 5-5 oder 6-6. Dann haben wir gesagt, komm, spiel mal bis 8. Und dann haben wir uns noch geeinigt, wir spielen bis 10 und dann war die Sache beendet und das war sensationell. Wir waren circa 3 Stunden auf dem Vogelstangsee und das hat unglaublich Spaß gemacht. Dann bin ich nach Hause gefahren, habe mich warm geduscht, Anti, und dann habe ich mir den ganzen Nachmittag Eishockey angeguckt am Sonntag. Angefangen mit dem 14-Uhr-Spiel, auch der Adler Mannheim, und dann habe ich durchgezogen bis abends die Iserlohn Roosters 70 Sekunden vor Schluss noch den Siegtreffer gegen Wolfsburg gemacht haben. Also, wie man in der Eishockey-Kabine so schön sagt, Haki, 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 den ganzen Tag. Aber lass uns doch mal ein bisschen, weil ich ja jetzt fast schon wieder auf Temperatur komme, wie am Wochenende, mal gucken, was in der Liga so ein bisschen passiert ist, wenn wir unser Warm-up hier machen. Vertragsverlängerung, Torhüterposition, Hungeregger in Nürnberg, Antschitschka in Köln, da hatten wir, glaube ich, aber letzte Woche schon drüber gesprochen. Ne? Dann gab es Verletzungen, Sperre für Ebner in Düsseldorf. Ich fand, das war ein böser Check gegen den Kopf, gegen den Nürnberger Hede. Ich glaube, es gab ein Spiel. Und Ausfälle, Verletzungen in Nürnberg. Nico Kremmer fällt länger aus, Dominik Bittner fällt länger aus. Ist es jetzt für dich was Weltbewegendes, was da zuletzt in der Liga passiert ist, an den Meldungen, an den Sperren, an den... Ausfällen.
Das ist so ein bisschen Alltag fast. Natürlich ist es immer wieder schlimm, wenn Spieler längerfristig ausfallen, wenn sie sich verletzen. A, für den Spieler selbst, für die persönliche Entwicklung beziehungsweise für die persönliche Saison oder für das Leistungsvermögen auch in der Saison. Das wirft dich ja immer wieder zurück. Aber das ist Alltag. Also es tut mir leid für Nico Kremmer, den ich auch gut kenne, und den Dominik Bittner kenne ich sehr gut. Und da tut man es natürlich umso mehr leid. Aber es ist natürlich auch so, dass das leider auch zum Geschäft gehört. Bei den Fouls, muss ich sagen, da kann ich mich immer noch nicht dran gewöhnen, an diese üblen Fouls, Check gegen den Kopf und so. Das sind dann schon Sachen, wo ich einfach auch sagen muss, boah, ja, bestraft das ruhig hart, die sollen ruhig ein paar Spiele ausfallen, die Jungs, die sich da schuldig gemacht haben. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite muss man auch sagen, man kann auch nicht immer Absicht unterstellen. Also das ist einfach so, manchmal, du weißt es selbst, Ulle, es ist einfach so, es geht so schnell und wenn du da eine Millisekunde zu spät bist, ja, bisschen zu hoch ansetzt, dann kann es einfach passieren, dass du jemanden verletzt. Dann wirst du bestraft, ganz ganz klar und es ist auch gut so, dass du bestraft wirst, aber du kannst dem Spieler nicht Absicht unterstellen unbedingt und da bin ich ziemlich milde und gnädig. Ich unterstelle selten Absicht.
Absicht unterstelle ich einem, und zwar ist es ein Dauerläufer in Augsburg. TJ Trevelyan ist jetzt gleichgezogen mit Dwayne Möser, was die Tore angeht. Und ich finde das bemerkenswert, weil ich habe mit dem Jungen zusammengespielt. Es ist ein ganz introvertierter junger Bursche. Also jung ist er ja nicht mehr, das ist eine 84er
Jung Baujahr. In Anführungszeichen.
Aber das ist kein so ein Heißblüter, einer, wo du sagst, hey, der TJ, der hält die Kabine zusammen, der ist immer gut drauf, sondern ja, der ist da, aber der ist total ruhig. Ein ganz, ganz ruhiger Zeitgenosse, sitzt auf seinem Platz. Der steht noch nicht mal auf, wenn er seinen Schläger tapet, sondern der macht es auch im Sitzen. Und ja, wenn du dich mit ihm unterhältst, musst du aber auch ein Stück näher ranrücken, weil der jetzt auch nicht laut brüllt oder sonst was.
Und wenn er seine Zähne nicht drin hat, dann erst recht, ist es nochmal schwerer.
Richtig,
ne?
Richtig. Und aber sensationell. Ich finde es toll, wenn so Rekorde in der Franchise dann eingestellt werden, gebrochen werden, neu geschrieben werden. Das finde ich eine coole Sache. Und ich fand es auch toll in dem Interview, er stand neben Dwayne Möser und hat dann gesagt, nein, es ist schön, meinen Namen neben dem von Dwayne stehen zu sehen. Mhm. Und der Dwayne Möser ist der König von Augsburg. Da siehst du, dass er sich selbst nicht so wichtig nimmt. Ihm ist die Mannschaft wichtig. Er hat das Tor, mit dem er mit Dwayne Möser gleichgezogen ist, gegen München geschossen. Augsburg hat 3 Punkte geholt und er hat auch ständig gesagt, die 3 Punkte waren wichtig. Die 3 Punkte waren wichtig. Und wieso? Da sprechen wir im zweiten Drittel drüber, weil es ist nur noch, damals waren es 3 gegen München, die der AIV geholt hat, jetzt ist aber nur noch einer auf Iserlohn. Da gehen wir im zweiten Drittel drauf ein. Aber cool, sowas dann doch mitzubekommen, weil ich denke, der Nächste, der dann vielleicht mal in Augsburg kommt oder irgendwo anders, das dauert ja immer Jahre.
Ja, ja. Und dann ist es auch immer ein Hinweis darauf, auf Vereinstreue eines Ausländers, darf man nicht vergessen. Und er spielt zwar inzwischen als Deutscher, aber das ist auch toll zu sehen. Und auch wer TJ Trevelyan, wer ihn verfolgt hat, der hat immer alles gegeben für die Mannschaft. Und das sind die Spieler, die ich wirklich am meisten schätze.
So, und was du noch schätzt, Anti, das weiß ich, ist der Pausentee. Ich weiß auch, dass du ganz neidisch auf mein Social-Media-Bild warst, dass da eine Kiste Bier auf dem Eis stand. Der Vorteil ist natürlich, wenn die Kiste Bier auf dem Eis steht, wird sie nicht warm.
So Anti, sieht's
damit
aus,
wir ja. aber warm, damit wir warm bleiben, gehen wir schnell in die Kabine und dann raus ins erste Drittel, um über die Adler Mannheim zu sprechen.
Ja, und da müssen wir das Bulli gewinnen, aber in welche Richtung geht's denn, Ulle?
Ja, nicht in unsere, glaube ich, zurzeit, ja, oder?
Irgendwie nicht so richtig, ne? Also, wenn wir jetzt mal schauen, wir haben darüber schon gesprochen, über diese 5 Auswärtsspiele, die man hatte. Jetzt hat man 2 zu Hause gehabt und wir haben in der letzten Folge darüber gesprochen. Na, das ist so ein bisschen richtungsweisend. Du hast jetzt 4-mal zu Hause Spiele und du hast ja immer noch Tuchfühlung auf den 4. Platz sogar. Also davon sollte man als Adler Mannheim zumindest ausgehen, beziehungsweise in diese Richtung sollte man schielen. Die Situation ist eine andere, das muss man sagen, aber man sollte es trotzdem immer tun, weil du kannst dich nicht nach unten orientieren als eine Top-Organisation, sagen wir es mal so, dass du da irgendwie ständig die Angst hast, ja, wir müssen schauen, dass wir da nicht nach unten rutschen. Klar, das ist das Selbstverständliche und du musst schauen, dass du möglichst gut abschneidest. Und solange die Möglichkeiten da sind, muss man sie auch so ansprechen. Aber dann spielst du gegen Bremerhaven ein Spiel, wo du relativ wenig nur zu melden hattest. Bremerhaven hat's, wie wir es immer wieder gesagt haben, einfach fast roboterhaft auf einem guten Niveau einfach 60 Minuten runtergespielt fast. Aber das Runterspielen meine ich nicht negativ, sondern sehr positiv, weil sie es einfach schaffen, das Spiel dann einfach 60 Minuten auf einem guten Niveau zu spielen. Und dann sonntags musst du 3 Punkte holen gegen Düsseldorf und schaffst es nicht. David Wolf sagt selbst, es war zu wenig. Und wenn das aus der Mannschaft kommt, aus den Spielern kommt, es war zu wenig, was wir gemacht haben. Wir waren nicht alle bereit. hier zu arbeiten, Eishockey zu arbeiten. Wir wollten es spielerisch lösen. Du bist nicht in der Position, das spielerisch zu lösen, sondern du musst es tatsächlich arbeiten. Und das muss in der Mannschaft natürlich auch ankommen.
Ja, das ist wirklich was, was im Moment fast schon alarmierend ist. Du hast die letzten drei Spiele, du hast in Ingolstadt 4-0 verloren und dann die von dir eben angesprochenen Heimspiel Bremerhaven 2-1 und Düsseldorf 3-2. Das sind drei Spiele, in denen du drei eigene Treffer erzielt hast. Mhm. Und wenn dann solche Signale aus der Mannschaft kommen, das ist zu wenig. Solche Sachen sprichst du ja erstmal intern an. Du schnappst dir ja mal einen oder sprichst es hinter verschlossenen Türen an, dass du wirklich sagst, Jungs, wir müssen für den Start bereit sein. Mhm. Von der zweiten Reihe, dritten Reihe, ersten Reihe, was auch immer, kommt zu wenig. Da bist du ja wirklich ehrlich in der Kabine miteinander. Wenn du damit aber nach draußen gehst, wenn du ein Mikrofon im Gesicht hast und das dann so ansprichst, das ist schon ein Schritt, dann öffentlich jemanden anzuzählen. Auch jetzt in dem Fall keine Namen genannt von David Wolf, aber es ist schon was, wo du ja dann einen Schritt wählst als Führungsspieler, der ja so eigentlich wahrscheinlich nicht gewollt ist, geplant ist und wo du auch weißt, da gibt es immer ein Echo, weil das dann ja nicht nur deine Mitspieler hören von dir, dass einige nicht bereit waren, sondern das hören ja dann plötzlich alle. Das hört ja der Gegner, die Liga, die kommenden Gegner. Und du weißt ja auch, Andi, ich bin ja immer in ganz, ganz großer Form, weil du sagst Tuchfühlung nach oben. Natürlich ist Platz 6 nicht so weit, Platz 4 ist natürlich auch noch ein angestrebtes Ziel, aber ich gucke ja immer auf, oder wir alle gucken gerne auf die Tabelle und ich bin ja dann auch immer ein ganz, ganz großer Fan, auf dieses Formbarometer zu gucken. Wie hast du die letzten 5 Spiele gespielt? Und im Formbarometer der letzten 5 Spiele sind die Iserlohn Roosters auf Tabellenplatz Nummer 1 mit 5 Spielen, 12 Punkten. Die Adler sind vorletzter, Anti. 5 Spiele, 6 Punkte. Und aus den 5 Spielen hast du 11 eigene Treffer erzielt. Du hast zwar nur 13 kassiert, was lobenswert ist in 5 Spielen, aber du hast nur 11 eigene erzielt. Und 5 Spiele, 6 Punkte, das ist tatsächlich nur der AIV aktuell schlechter. Die haben nämlich nur 4 Punkte geholt. Und das ist für mich jetzt was, wenn man sagt, wir gucken nach oben. Du bewegst dich ja in die letzten 12 Spiele der Saison. Also wenn du jetzt sagen kannst, hey, wir hier ist eine Zauberkugel oder was auch immer, wir dürfen uns was wünschen, dann würde ich sagen, weißt du was, streitet euch, fetzt euch, diskutiert Sachen aus und schenkt die nächsten 2 Spiele nochmal her, weil ihr irgendwelche Unstimmigkeiten zu beseitigen habt, um dann aber in den letzten 10 einen Lauf zu starten, wo du wirklich sagst, okay, jetzt sind wir zur richtigen Zeit da und ob du dann von der 7 startest, von der 6, von der 4, ist doch scheißegal. Aber dann musst du wirklich eine Mannschaft sein, die die Zähne fletscht und die bereit ist. Aber dieses Formbarometer, 5 Spiele, 6 Punkte, das finde ich schon erschreckend. Vor allem in der Phase, wo es so viele Punkte zu holen gibt, wo es wirklich unglaublich viel zu holen ist. Und dann bist du auch noch die Mannschaft mit den zweitwenigst geschossenen Toren in der ganzen Liga.
Also du darfst mich nicht falsch verstehen. Das ist nicht so, dass ich sage, mir irgendwie so Nebel in den Kopf mache und vor die Augen und sage, naja, die Realität lassen wir mal beiseite und schauen, was jetzt momentan vielleicht irgendwie schön wäre. Sondern die Adler Mannheim müssen sich nach oben orientieren als Organisation. Vom Selbstverständnis her, die Realität ist eine andere. Da musst du natürlich aufpassen. Also nicht falsch verstehen, dass ich sage, ah, ist doch alles wunderbar, so meine ich es nicht, sondern du kannst ja als Adler Mannheim nicht sagen, jetzt orientieren wir uns mal an Augsburg, Iserlohn und Düsseldorf, dass da ja nichts passiert, sondern du musst nach oben gucken, du musst deine Chancen versuchen zu nutzen. Du kannst ja nicht in ein Spiel gehen und sagen, naja, hoffentlich verlieren wir es nicht und hoffentlich fallen wir nicht vom 9. auf den 10. Platz, jetzt sind die Adler ja 8. Also vielleicht, sondern du musst dich nach oben orientieren und sagen, okay, die Situation ist momentan nix und zwar gar nix. Du sagst ja selbst, Formbarometer, zweitschlechtestes Team, aber wir müssen schauen, dass wir da oben hinkommen. Solange wir die Möglichkeit noch haben, müssen wir alles in Bewegung setzen. Wir müssen schauen, dass wir wieder als Mannschaft gut vorbereitet ins Spiel reinkommen, gut vorbereitet, jeder individuell gut vorbereitet, dass die Mannschaft von den Coaches her gut vorbereitet ist, bestreitet ja niemand, das ist ja völlig klar. Die Coaches machen Videoanalyse, schauen sich alles an, schauen sich vor allem die eigene Performance an, schauen sich den Gegner an, bereiten die Mannschaft vor. Aber wie bereite ich mich selbst individuell auf das Spiel vor? Bin ich da, bin ich richtig aufgeladen, um ein Spiel, um DL-Spiel zu spielen? Weil, was auch Fakt ist, du kannst gegen kein Team irgendwie sagen, naja, komm, das kriegt man schon hinter uns das Spiel und wir werden die drei Punkte schon holen. So läuft's nicht. Egal gegen wen du spielst, also gewinnst du kein einziges Spiel mit so einer Einstellung. Ich sage nicht, dass die Mannschaft diese Einstellung hätte, aber die Mannschaft muss die Top-Einstellung jedes Mal vorm Spiel haben. Und da ist jeder Spieler auch für sich selbst verantwortlich, um das eben auf den Tisch zu bringen. Und da muss man hinkommen. Und das ist offensichtlich das, was nicht der Fall war. So hat es David Wolf zumindest gesagt, dass eben manche einfach nicht gut genug gespielt haben. Und da muss die Mannschaft wieder hinkommen, dass du eben 19 Mann hast auf dem Eis, die top performen wollen und können. Und darum wird's gehen. Also nicht irgendwie, dass ich irgendwie so Feenstaub in den Augen hätte und sage, ja, es wird schon alles wieder toll, sondern ich suche natürlich nach dieser Einstellung, nach diesem Biss, den man haben will, nach diesem Hunger nach Siegen haben will, nach diesem Hassen, es zu verlieren. Ja. Und wenn du das wieder hinbekommst, dann gewinnst du auch wieder Spiel. Aber das ist interessant, dass David Wolf das so gesagt hat, dass da nicht jeder bereit ist, weil in der Phase, du musst ja die direkte Playoff-Teilnahme schaffen. Da brauchen wir ja gar nicht diskutieren.
Da gebe ich dir absolut recht. Und wenn du sprichst davon, es zu hassen, Spiele zu verlieren, da ist das kommende Wochenende für mich ein unglaublich interessantes, weil es kommen die Iserlohn Roosters und ich glaube, die haben einen Weg gefunden, da rauszukommen. Die waren es wirklich satt, Spiele zu verlieren. Die konnten nicht mehr. Die hatten die Schnauze so dermaßen voll und sind jetzt auf einem wahnsinnigen Aufwärtstrend. Und David Wolf hat auch gesagt, jetzt wird um jeden Punkt gekämpft, gekratzt, Haare gezogen. Jetzt gibt's überhaupt nichts mehr zu verschenken. Und die Iserlohn Roosters, die wissen, die haben nichts mehr zu verschenken. Die haben sich jetzt rangearbeitet, rangepirscht an den vorletzten Platz. Es ist nur noch ein Punkt. Und das ist eine Mannschaft, glaube ich, Anti, die werden absolut bereit sein. Die werden von der ersten Sekunde an bereit sein. Das einzige Mal, dass sie zwischendurch ein bisschen gebremst wurden in ihrem Siegesrausch, den sie sich jetzt erspielt haben, waren eben in einem Heimspiel der Iserlohn Roosters gegen die Adler Mannheim. Ja. Und wenn du dieses Iserlohn-Spiel, so wie du gesagt hast, rumgebracht hast, mit welchem Ergebnis auch immer, dann kommt es zum Prestige-Duell gegen München. Also das kommende Wochenende, einmal gegen den Tabellenletzten zu spielen, wo du wirklich sagst, okay, die kämpfen ums Überleben, die kommen mit allen Mitteln, Anti. Die kommen mit, die machen, ja. Die werden alles in die Waagschale werfen.
Und die haben es auch verstanden, München, um was es geht. Die haben auch verstanden, um was es geht. Die waren lange genug Letzter.
Und das ist jetzt eine Mindset-Frage für die Adler Mannheim. Haben's die Jungs auch verstanden, worum es geht? Ganz natürlich genau. Sprichst du davon als Organisation, wir orientieren uns nach oben, wir gucken auf die 6, wir gucken auf die 4, hundertprozentig. Aber hat es jeder verstanden? Und jetzt spielst du gegen zwei Mannschaften, vor allem die Roosters, bei denen ist es im Kopf drin. Die haben sich in den Rausch gespielt. Und dann kommt München. Ich mag diese Formulierung nicht, aber das ist ein Wochenende, wo du danach weißt, wo stehe ich, wo gehöre ich hin? Und wo sollte ich jetzt die nächsten Tage hingucken? Sollte ich mal mich langsam damit beschäftigen, in der ersten Playoff-Runde anzutreten, vielleicht sogar ein Derby gegen Frankfurt zu haben in der Best-of-Three-Serie? Oder ist es wirklich was, wo man sagt, okay, wir knüpfen jetzt oben an, wir haben uns jetzt mal München vorgenommen, weil die da in dieser Region momentan platziert sind, wo wir auch hinwollen. Also das wird für mich ein unglaublich spannendes Wochenende. Ich bin vor Ort, Anti. Ich bin in der Arena, weil in der Halle Süd ist der U15 Hockey Cup, wo mein Sohn spielt von Freitag, Samstag und Sonntag. Ich werde es akustisch mitkriegen, aber das wird für mich aus Mannheimer Sicht ein unglaublich spannendes
Wochenende. Ja. Definitiv. Wir schauen uns die Liga gleich ein bisschen näher an. Bulli geht, muss man sagen, nach Iserlohn, die Top-Performer der Liga momentan. Das muss man so sagen. Und irgendwo auch, du hast gesagt, sie waren es leid zu verlieren. Sie haben es gehasst zu verlieren und mussten da raus. Wie schätzt du denn die Liga jetzt ein, wenn du da auf die Tabelle schaust, ist da noch irgendwie was, was sich da noch irgendwo einsortieren wird? Klar, aus Mannheimer Sicht hofft man natürlich, dass sich da ein bisschen nach oben noch was vom 8. Platz auf mindestens mal 6 kommt. Das ist die Hoffnung. Aber ansonsten siehst du da große Überraschungen momentan. Es sind ja nur noch, du hast gesagt, 12 Spiele.
Also ich glaube, oben Anti wird sich nicht mehr viel tun zwischen Eisbären und Bremerhaven. Die sind punktgleich, die marschieren da vorne weg. Das, was beim Fernsehen auch immer erzählt wird, seit 2015 ist der Vorrundenmeister auch immer deutscher Meister geworden. Mhm. Geht natürlich auch um die Champions Hockey League Qualifikation, das ist ganz klar. Das ist aber wirklich was, wo sich, ich denke, diese beiden Mannschaften werden das untereinander ausspielen, wer am Ende oben stehen wird. Und ebenfalls beim Fernsehen haben wir zuletzt drüber gesprochen, Abstiegskampf ist gleich Playoff-Kampf, Anti. Und mich würde es nicht wundern, wenn ein Team der letzten fünf da unten, Nürnberg, Frankfurt, Düsseldorf, Augsburg und Iserlohn, die werden wahrscheinlich ins Wochenende gehen und werden sich damit beschäftigen. Wenn wir so und so viele Punkte holen, sind wir auf der 10. Und wo fahren wir dann hin für die erste Playoff-Runde? Wer ist dann auf der 7? Und vielleicht kann es dann passieren, wenn du die zwei Spiele gespielt hast, dass du nicht mehr in den Bus steigen musst, dass du nicht mehr in irgendein Hotel fährst zu einem Auswärtsspiel, sondern vielleicht abgestiegen bist. Und so eng ist es da unten. Und deswegen die Formulierung, Abstiegskampf ist gleich Playoff-Kampf, das ist Wahnsinn. Weil heute stehst du auf der 10 und freust dich und sagst, hey, das wäre die erste Playoff-Runde. Und das sind ja ganz, ganz wenige Punkte zwischen Iserlohn und Platz 10. Anti, sind 6 Punkte. Das ist ein erfolgreiches Wochenende. Ja. Und dementsprechend, auch, und Iserlohn spricht nur davon, wir müssen ans rettende Ufer, das ist Platz Nummer 13. Das ist ein Punkt mittlerweile. Ich glaube, vor 2-3 Wochen wäre keiner zum Buchmacher gegangen und hätte gesagt, ich werde noch auf die Roosters, dass die in der Liga bleiben.
12 aber Punkte teilweise.
Die haben es wirklich verstanden. Und zuletzt war es auch echt so, dass alle Mannschaften gepunktet haben. Alle Mannschaften, die da unten drin stehen, die kämpfen ums Überleben. Jede Organisation, jede Franchise weiß auf gut Deutsch, die müssen jetzt ihren Arsch retten. Da wird alles getan, alles hinten angestellt, um in der Liga zu bleiben, diesen 13. Platz zu erreichen. Ich denke, sind wir ganz ehrlich, Anti, natürlich sprechen alle Organisationen auch, wir orientieren uns nach oben, wir gucken auf die 10. Aber ich glaube, wenn du nach 52 Spieltagen ausstempelst und sagst, okay, wir sind auf der 11 oder 12 gelandet, mit einem blauen Auge davongekommen, ich denke, dass das einige nehmen würden.
Ja, definitiv. Und nochmal, wie eng es ist, also wirklich Iserlohn 43, Augsburg 44, Düsseldorf 45, die Löwen Frankfurt 47 und Nürnberg auf dem 10. Platz. Also das rettende Ufer, da machst du nämlich noch nach der regulären Saison mindestens 2 Spiele, sind die Nürnberger mit 49 Punkten. Also das ist schon wirklich sehr, sehr, sehr eng. Und dann der 9. Platz ist dann schon wiederum 9 Punkte weg, Ingolstadt. Und unsere Adler sind 8. mit 10 Punkten Vorsprung auf den 10. Platz. Also, und wenn man sich das dann anschaut, wenn man es ganz pessimistisch anschaut, auf Frankfurt auf den 11. Platz haben unsere Adler 12 Punkte Vorsprung. Also da sollte dann wirklich, das sollte gar kein Thema sein. Ich habe es gar nicht ausgesprochen, aber es sollte kein Thema sein. Ulle, wir schauen jetzt mal in die zweite Liga, oder? Im letzten Drittel, wie üblich, da ist wieder wirklich auch Spannung pur angesagt.
Ja, ich würde das Bulli mal nach Dresden schicken. Da hatten wir ja drüber gesprochen. Danny aus dem Birken, Niklas Sundblatt, Travis Turnbull und Florek, den man auch aus der deutschen Eishockey-Liga kennt, haben gleich mal das Auftaktspiel mit den ganz Neuen in Rosenheim erfolgreich gestaltet. Ich habe am Heimweg auch noch mit dem Danny telefoniert, habe gesagt, Danny, wie hast du dich gefühlt? Und dann sagt er im ersten Drittel ein bisschen unsicher. Dann habe ich gesagt, wie einfach vom Körper, von der Muskulatur, von den Bewegungen oder hast du dich ein bisschen im Torraum verfahren? Und dann sagt er, ja, es war tatsächlich von allem ein bisschen was dabei. Und jetzt hat Dresden aber zu Hause gegen die Eispiraten Krimitschau knapp mit 2-3 verloren. Und Dresden weiterhin auf dem vorletzten Platz. Also da fehlen mit aktuell 49 Punkten, 55 sind das rettende Ufer. Da fehlen 6 Punkte, es sind auch noch 12 Spiele zu spielen, wenn ich das richtig gerechnet habe in der DL2. Und da wird sich auch nicht viel tun. Anti Kassel auf der 1 mit 15 Punkten Vorsprung.
Das dahinter ist ja brutal. Ne?
Dahinter ist es doch alles ein bisschen eng. Und aber Wahnsinn, die Bietigheim Steelers, letzter, Dresden vorletzter. Das sind ja schon Teams, Krefeld auf der 8, die ja ganz, ganz andere Ansprüche und Ambitionen haben. Der letztjährige Finalist EC Bad Nauheim auf der 7, Ravensburg, die letztes Jahr Meister waren, auf der 3. 20 Punkte Rückstand auf die Kassel Huskies. Also da ist schon, ich bin gespannt, wie die Huskies dieses Jahr in die Playoffs starten werden. Vor allem auch, wer das da unten ausspielt. Und aber das mal vor allem mit den Neuverpflichtungen der Dresdner Eislöwen, da siehst du schon auch an dem Beispiel Löwen Frankfurt in der DL, wenn du auf einmal im freien Fall bist, wenn du in diesen Abstiegskampf reinrutscht, dann werden da schon Entscheidungen getroffen, vor allem auch Personalentscheidungen, die man mit so einem Rundumschlag auch ein bisschen bezeichnen, betiteln kann. Mhm. Also Frankfurt ist ja gut gefahren mit Hudacek auch vor allem. Zuletzt und jetzt aber auch Dresden, das ist schon was, da merkst du, oder würdest du sagen, dass dann da auch ein bisschen die Nerven blank liegen, dass da, wenn die finanziellen Möglichkeiten da sind, dass da so krass gehandelt wird dann auch?
Ich würde gar nicht sagen, die Nerven blank liegen, sondern man will alles versucht haben, um den Abstieg zu vermeiden in dem Fall oder um in die Playoffs noch zu kommen, die Chance noch zu nutzen. Und das ist, glaube ich, einfach so, wenn du die finanziellen Möglichkeiten hast, wie du es gesagt hast, dann solltest du auch alles versuchen. Nur, du weißt es selbst, Ulle, wenn du zu viele neue Spieler reinbringst, da ändert sich die Statik in der Kabine auch. Ja, da ändern sich die Verhältnisse in der Kabine, sagen wir mal, die Rangordnung im Rudel ändert sich und das ist auch manchmal nicht unbedingt, du sagst, oh, wir haben ja jetzt spielerisch Qualität dazu gewonnen, aber wenn dann die Statik sich dermaßen verändert, dass die ganze Mannschaft irgendwo dann neu geordnet werden muss, kann es gegen Ende der Saison einfach sein, dass es dann nicht mehr funktioniert. Das ist das Risiko und das muss man dann halt eben auch abwarten, ob das dann passiert. Aber die in Dresden haben sich gut eingegroovt, da die Jungs, also ob es ein Danny aus den Birken im Tor ist oder Travis Turnbull, gleich da, sagen wir mal, das Zepter in die Hand genommen. Also da muss man schauen, wie nachhaltig das dann funktioniert. Aber das ist ein Stilmittel, aber ein anderes Stilmittel ist auch zu sagen, Jungs, ich glaube an euch.
Travis Turnbull hat ja gleich einen Hattrick erzielt beim ersten Auswärtsspiel in Rosenheim und hat dann gegen Krimmitschau auch noch einen Treffer nachgelegt. Also 2 Spiele, 4 Tore. Du sprichst es an, die Hierarchie, die Rangordnung ändert sich. Die Jungs fordern ja ihren Platz ein, natürlich auch ihre Eiszeit. Aber als Club, wie ich eben auch in der DEL gesagt habe, geht es nur darum, dein, auf gut Deutsch wirklich, den Verbleib in der Liga zu sichern, deinen Arsch zu retten, da wäre mir das als Clubchef, als sportlicher Leiter, als Investor, wer auch immer, würde ich sagen, ich hole jemanden, wenn ich meine, der kann mir helfen, Hauptsache wir bleiben in der Liga und wie sich die Rangordnung verändert, wie sich die Eiszeit des Einzelnen verändert, wäre mir egal, weil da geht es um einen Club, da geht's.
Das stimmt, aber auf der anderen Seite kann es ja auch sein, dass du dadurch als Gruppe dann auch anfängst zu verlieren, weil es einfach nicht mehr funktioniert, auch auf dem Eis. Das ist ja die Gefahr. Ob sich einer jetzt gut oder schlecht fühlt, das wäre mir dann auch egal. Da geht's um den Club, da ist der Einzelne egal. Aber wirkt sich das auch auf die Mannschaft in der Leistung positiv aus? Das muss man sehen, das muss ich zeigen.
Da Antje, gibt's ja jetzt einen kleinen Crosscheck von hinten von mir. Da musst du Profi sein. Da musst du wirklich sagen, wenn ich jetzt einer war, der 14 Minuten Eiszeit hatte, Powerplay gespielt hat und es läuft aber nicht und ich stehe am Abstiegsplatz und die Organisation holt jemanden und ich gehe von 14 auf 6 Minuten Eiszeit runter und ich mag den anderen nicht, der da sitzt und meine Rolle spielt. Das ist egal. Du musst am Ende des Tages lernen, ein guter Mannschaftskollege zu sein. Auch wenn ich den neben mir nicht mag und der meinen Platz hat und meine Rolle einnimmt. Ich muss ein guter Mannschaftskollege sein, weil am Ende des Tages geht es um den Klassenerhalt, es geht um den Club und du willst als Sieger vom Eis gehen. Und wenn ich dann nur noch dafür da bin, für dich einen Schuss zu blocken oder einen Check zu nehmen, dass du erfolgreich bist, dann bin ich ein guter Mannschaftskollege. Wenn wir nachher rausgehen, ich muss mit dir nicht Mittagessen gehen, ich muss mit dir keinen Kaffee trinken gehen, aber wir müssen lernen, ganz professionell Mannschaftskollegen zu sein, die gut miteinander auskommen. Wir müssen keine Freunde fürs Leben werden. Und wenn du da jetzt unten drin stehst und wirklich im Abwärtsstrudel bist, da musst du dich wirklich zusammenreißen, am Riemen reißen, die Ärmel hochkrempeln, welche Formulierung das auch immer ist. Und dann bin ich für 3x20 Minuten dein Mannschaftskollege. Nimm den Check für dich, block den Schuss für dich und du schießt dann hoffentlich vorne das Tor auch für uns, für mich. Und das ist was für mich, wo man dann ich bin ganz oft in der Kabine gesessen und ich habe mich oft umgeguckt, Anti, das weißt du, wir kennen uns lange, wo ich gesagt habe, oh mein Gott, mit dem da drüben würde ich noch nicht mal auf einen Espresso gehen. Ich rede noch nicht mal vom Mittagessen. Aber wenn du es schaffst, ein guter Mannschaftskollege zu sein und in der Zeit, wo du zusammen in der Kabine bist, zusammen arbeitest oder zusammen rausgehst und spielst, dich mit ihm verstehst oder füreinander arbeitest, das ist für mich ganz wichtig, füreinander arbeitest, dann kannst du auch über eine kurze Zeit, wenn wir jetzt davon sprechen, noch 12 Spiele, erfolgreich sein. Und ich glaube, dass es am Ende des Tages darum geht. Weil jeder geht danach raus, wenn Dresden jetzt auch den Abstieg vermeidet, noch in die Playoffs kommt oder Iserlohn den Abstieg vermeidet, fährt jeder gerne eine Ehrenrunde, lässt sich feiern, lässt sich abklatschen und die Organisation sagt, wow, du bist mit einem guten Auge davongekommen. Und dann sagt auch jeder über dich, der Ullmann oder wer auch immer, ist ein super Mannschaftskollege, den kann ich nur empfehlen, wenn mich ein anderer Club anruft und nach ihm fragt. Super Charakter, er hat sich eingefügt in die Mannschaft. Und das ist für mich ganz wichtig.
Und das ist in der perfekten Welt genauso. Nur leider ist es auch in der Erfahrung so gewesen, es gab immer wieder Fälle. Dass es nie eine perfekte Welt gibt. Genau, dass es nie eine perfekte Welt gibt. Aber genauso musst du es angehen. Also das ist genau, ganz genau aus, das ist ein Bilderbuch-Beispiel, wie du es gesagt hast, wie man es annehmen muss. Aber die Gefahr ist, dass es halt so nicht funktioniert. Das ist das, was ich gemeint habe. Also dass du dann Gefahr läufst, dass sich da die Statik so ändert, dass manche dann wirklich diesen Weg eben nicht wählen, diesen positiven, diesen guten Weg, diesen professionellen Weg, sondern dann eingeschnappt sind und dann irgendwie funktioniert es halt nicht mehr so. Das ist die Gefahr. Aber wir drücken denen die Daumen, allen, die sich nochmal entschieden haben, nachzulegen und einfach nochmal sich gegen den Abstieg beziehungsweise dagegen zu wehren, nicht an den Playoffs teilzunehmen, sondern sie wehren sich dagegen, gegen die Situation, die Dresdner, und wollen da noch in die Playoffs hochkommen. Und da schauen wir mal, wie das dann noch weitergeht. Ulle?
Du darfst dich für meinen Crosscheck, du darfst dich jetzt für meinen Crosscheck revanchieren im 1 gegen 1.
Ja, diesmal, ich heb mir es auf. Es kommt eine Sache, die mich irgendwie, die mir so durch den Kopf geschossen ist letztens. Wir kennen ja fast alle Arenen und Stadien und Eishallen in Deutschland, vor allem, weil unsere Jungs ja auch im Nachwuchs mal gespielt haben, beziehungsweise spielen. Und da kommst du in wirklich alte Eishallen, wo wirklich die Kabinen oldschool sind, bisschen Schimmel an der Wand und so weiter und so fort. Aber wenn wir in die professionellen Eishallen gehen, Ulle, da gab es mit Sicherheit eine Kabine und nicht die eigene, wo du gesagt hast, beim Auswärtsspiel, da gehe ich besonders gerne hin. Und eine Kabine, wo du gesagt hast, oh wow, also da bin ich nie gerne hingegangen. Es muss gar keinen irgendwie Grund haben, weil es besonders schön oder neu ist oder die Wände neu gestrichen sind, sondern das Gefühl, was man hatte. Was war es bei dir? Was war Nummer eins, wo du am liebsten hingegangen bist in die Kabine? Und dann die, wo du gesagt hast, nee. Hoffentlich schnell raus hier.
Also wo ich wirklich immer sehr, sehr gerne hingefahren bin, war Hamburg. Als wir gegen die Hamburg Freezers gespielt haben, das war eine Top-Kabine vom Setup. Du hattest wahnsinnig viel Platz, dich aufzuwärmen. Das ist ja als Spieler auch wichtig. Du konntest deinen Cooldown machen. Und was als Profispieler unglaublich viel Spaß macht, wenn du vor die Kabine gehst und nicht das Gefühl hast, du stehst am Hauptbahnhof auf Gleis 1, dass da 150 Leute vorbeilaufen, die du nicht kennst, die alle irgendwelche Funktionen in der Arena haben und dir gedacht hast, du gehst ja da auch mit Schlittschuhen entlang und die jegmöglichen Dreck und Steinchen und sowas mit reinschleppen, wenn die da vorbeigehen. Das war in Hamburg sehr, sehr angenehm, da hast du deine Ruhe gehabt und ich bin natürlich auch gerne nach der Meisterschaft in Ingolstadt in die Kabine gekommen, weil du da ganz, ganz tolle Erinnerungen hattest. Ich weiß noch, wo ich saß, ich weiß noch, dass Kai Hospelt neben mir saß in der Phase, in dem Moment. Also das hat unglaublich viel Spaß gemacht. Wo ich nicht so gerne hingefahren bin, war Ingolstadt, bevor es umgebaut wurde.
Oh ja.
Wow, war das klein. Das war ja Wahnsinn. Und als junger Spieler hast du ja dann kein Anrecht auf den Platz. Wenn du Glück hast, war da hat der Betreuer dir den Stuhl gegeben. Ansonsten hast du dich teilweise auf einer Wasserkiste umziehen müssen.
Da muss man vielleicht noch dazu sagen, das war wie in einer Turnhalle, in der Schulsport-Turnhalle, diese Bänke und so weiter.
Ganz, ganz schlimm. Also Ingolstadt, bevor es umgebaut wurde, hat wenig Spaß gemacht als Gastspieler. Und auch in den Monaten Dezember und Januar in Straubing. Weil wenn du in der Kabine drin bist, ist es angenehm, es ist aber nicht viel Platz. Und wenn du aber rausgehst und dich warm machen willst, so viel Läufe, Sprünge, Stretching kannst du gar nicht machen, dass dir da warm wird, weil es da saukalt ist. Stimmt? Stimmung am Pulverturm sensationell. Aber dich da aufzuwärmen, dich da auf Temperatur zu bringen, das ist nicht einfach. Das ist,
ja,
das
die haben es aber gehört dort, Ole. Die haben deinen Klagen gehört und bauen ja dort um, neuen Kabinentrakt und alles. Also, aber du hast halt zu früh aufgehört.
Ja, das, ich habe zur richtigen Zeit aufgehört, aber das war wirklich, da hast du gesagt, okay, in Ingolstadt, in Straubing, das Warm-up vorm Umziehen, das kannst du dem Hasen geben, da spielst du ein bisschen Fußball mit den Jungs und dann schaust du, dass du in der Eiserwärmung auf Temperatur kommst.
Ja, dass keine Zehen abfrieren und so weiter, ne? Das ist auch nicht zuträglich, wenn das passieren würde. Also ja,
aber die schönste, jetzt muss ich noch eine Lanze brechen, wirklich die jetzt, nachdem ich Hamburg angesprochen habe, eine der schönsten, komfortabelsten und größten Gästekabinen sind beim IV in Augsburg. Also das ist ganz, ganz toll, da ist die Heimkabine super und die Gästekabine ist ein Traum. Also das macht richtig Spaß, du hast Platz, dich aufzuwärmen, super viel Platz, dich umzuziehen. Also das ist wirklich komfortabel, das macht Spaß, nach Augsburg zu fahren als Gastmannschaft.
Wir fahren jetzt heim, Ulle, oder?
Wir fahren heim, ab nach Hause.